Sie hören die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt mit Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Mit den interessantesten Frauen und Männern aus dieser Region und der ganzen Welt von Radio Störfunk in Greilsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Dr. Friedrich Bullinger, Mitglied des Landtages, wohnhaft in Reubach. Guten Abend, Herr Bullinger.
Hallo, Nick.
Herr Bullinger, ich habe Sie angekündigt, Mitglied des Landtages, Sie sind in der FDP und Sie sind ein Spezialist, was die Landwirtschaft anbelangt. Wie sind die Kühe in Reubach?
In Reubach, muss ich sagen, haben wir leider gar keine Kühe mehr. Wir hatten mal sehr viel Landwirtschaft in Reubach und wir haben jetzt dort sehr viele Puten, ja, und noch ein paar Ferkel, zwei Ferkelerzeuger. Aber sonst ist es in die Landwirtschaft, ist es sehr stark wie überall hier im Hohenloischen, im Strukturwandel natürlich auf wenige größere Betriebe heute beschränkt. Aber ich wohne ja jetzt seit mit meiner Frau und der Familie seit knapp 30 Jahren in Reubach. Wenn mir jemand vor 35 Jahren gesagt hat, wo ist Reubach, dann hätte ich gesagt, oh, muss ich erst mal schauen, Gemeinde Rot am See. Ich bin ja in Hall geboren, ich sage immer nicht in Schwäbisch Hall, sondern einer, der die Geschichte im Hinterkopf hat, dem tut es immer noch weh, dass die Reichsstadt damals den Württembergern übergeben wurde. Und ich bin in Hall geboren. Im Diak, wie man das damals so gemacht hat. Aber nur 8 Tage, Gott sei Dank, in meinen 63 Lebensjahren, nur einmal im Krankenhaus. Das war tatsächlich nach der Geburt. Ansonsten in Untermünkheim, das ist, wenn man Richtung Kupferzell fährt, zur Autobahn, Richtung Heilbronn. Dort bin ich aufgewachsen, auf dem Bauernhof, bin Bauernsohn. Wir waren 3 Kinder und ich habe meine Jugend, meine Kindheit genossen. Und ich wünsche, dass mehr Kinder diese Naturnähe spüren und dieses auch schätzen lernen. Ich bin ja, wie gesagt, auf dem Bauernhof aufgewachsen. Die Schule hat mich die ersten 4 Jahre überhaupt nicht interessiert.
Ja gut, zum Teil war es ja auch so, dass die Kinder mit auf dem Bauernhof oder beim Bauer einfach mithelfen musste. Ich hatte einen Freund, der hat also in der Sommerferie, ist der mit raus aufs Feld gefahren, von wegen Schwimmbad oder so. Das lief da nicht. Also... Ja.
Ja gut, die Familie, Bauernhof ist ein Familienunternehmen. Da war früher noch um die Zeit wirklich 3 Generationen, zum Teil 4 Generationen auf dem Betrieb. Und es war selbstverständlich, man hatte mit 5, 6, 7 schon die Aufgaben, du musst auf die Kühe aufpassen, du musst schauen, dass die Futter kriegen, mithelfen im Stall oder auch mit dem Vater rausgehen, Futter holen oder ähnliches. Man ist sehr früh dort schon eingespannt gewesen, hat früh aber auch dann Verantwortung übernommen. Was ganz wichtig ist, man hat sehr viel selbstständig machen können und man hat vor allem auch die Natur gespürt, das heißt, wie Tiere leben, wie man mit ihnen umgeht, dass die auch Schmerzen empfinden, wenn ich zum Teil heute oft Kinder, die einfach keinen Bezug zu Tiere haben, die Tiere anfassen an irgendwie einem Bein oder so, das sieht man, das war eben damals als Bauernsohn selbstverständlich, du bist im Hof immer unterwegs gewesen.
Ja, das es ist vieles, was durch diese kleine, ich sag's mal so, die kleinen Landwirtschaften, weil früher hatte ja jedes Haus Kinder, 1 Kinder oder mehrere Kinder, aber jedes Haus hatte Kinder und alle haben damit zuhelfen müssen. Man hat einfach einen anderen Bezug zu der ganzen Umwelt, von dem wir heute so ja, begeistert sind oder weniger begeistert sind, einfach mitgekriegt.
Ja, und es kommt dazu, man lernt schon sehr früh, dass man nicht nur, wie man es häufig heute, ich sage das mal in Richtung meiner Mitabgeordneten aus der Stadt und vor allem aus dem grünen Parteispektrum, man weiß, man musste Ökonomie und Ökologie schon lernen, denn wir mussten davon leben, vom Milchverkaufen, vom Ferkelverkaufen, vom Schweineschlachten. Das heißt, es war die Existenzgrundlage. Man hat immer schon, eigentlich auch im Wald, man wusste, den Baum musst du fällen, da musst du auch so anbauen. Da war eigentlich Ökonomie und Ökologie von Grund auf eigentlich immer beieinander. Und es war nie Ideologie, sondern es war immer Leben, Leben lassen, Überleben, die Gesamtheit, wie es die Natur eigentlich bietet. Und der Mensch, sage ich auch, der ist kein Störfaktor. Sind wir ja ganz nah bei dem hiesigen Störfunk. Der Mensch ist kein Störfaktor der Natur, sondern er ist Teil der Natur. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Sie haben den Störfaktor erwähnt, dazu möchte ich anpflichten. Nach dem ST kommt das große H.
Ja. Ah ja.
Also zum gut. Ja, gut, so viel zu dem Störfunk. Sie sind im Landtag oder was für Posten begleiten Sie im Landtag? Sie sind ja nicht nur einfacher Landtagsabgeordneter, sage ich jetzt mal ganz flapsig, sondern Sie sind ja sage ich mal Spezialist für ganz bestimmte Dinge.
Ja gut, es kommt natürlich daher, dass ich zunächst mal aus dem ländlichen Raum komme, dass ich natürlich gelernter Landwirt und habe dann ja auch Landwirtschaft, Rechtswissenschaft und Landbau studiert in Nürtingen, in Heidelberg und in Göttingen auch promoviert, war in der Bayerischen Landwirtschaftsverwaltung 8 Jahre aktiv hier im Fränkischen, Rodenburg, ob der Tauber, Dinkelsbühl und Ansbach, habe dort natürlich auch die ganze Ökonomie und auch die gesamte Beratung gemacht. Und deshalb ist klar, dass das Thema ländlicher Raum, Leben, Wirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz, das sind eigentlich die Dinge, die ich mein Leben lang gemacht habe. Und das auch natürlich nach der beruflichen Phase, wo ich ja Berater war im Landtag, 8 Jahre im Landtag in Baden-Württemberg. Ich war ja mal Amtschef des Wirtschaftsministeriums. Ist ein tolles Land, eines der stärksten, innovativsten Länder Baden-Württemberg. Und danach ist klar, wenn man dann im Landtag kommt, werden die Abgeordneten gefragt, was bringst du mit? Wo hast du Spezial? Kenntnisse, wo möchtest du gerne in welchen Ausschuss? Und es war für mich immer klar, dass ich in den Ausschuss ländlichen Raum, Verbraucherschutz gehe und war im letzten natürlich noch die ganze Wissenschaftsausschuss hat in der letzten Legislatur gemacht. Dieses Mal habe ich mich für ein ganz interessantes Gebiet noch entschieden, nämlich für den Petitionsausschuss, wo der einzelne Bürger die Möglichkeit hat, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt von den Behörden, von der Staatsgewalt, direkt an Mandatsträger gehen kann und Dinge vorbringen.
Wird diese Petition oder diese Tätigkeit, die Sie in der Petitionsgeschichte, sage ich jetzt einfach mal so, zu tun haben, häufig genutzt oder sind es immer wieder nur die gleichen, auch die wie bei der Zeitung immer die gleiche Name, die den Leserbrief schreibe, wo dann gar nicht mehr lesen muss, nicht?
Ja, in der letzten Legislaturperiode des Landtags, also in den letzten 5 Jahren, wurden über 7.200 Petitionen eingereicht. Man muss wissen, dass etwa 85% aller Petitionen nicht abgeholfen werden kann. Das sind oft Dinge, wo man sich geärgert hat, wo man glaubt, man kann am Gesetz vorbei, man kann einfach für sich selber eine Sonderstellung bekommen. Es sind oft, ich sage das auch, Nörgler sind oft auch Querulanten, sind Leute, die nicht statt mit dem Nachbar reden und das beispielsweise mit dem Bürgermeister reden oder ins Landratsamt vorsprechen und sagen, sehen Sie mal, können wir das, gehen Sie in den Weg der Petition. Das heißt, man könnte vieles, wenn man miteinander redet. Ich habe auch schon viele in der Bürgersprechstunde, die eine Petition machen wollten, gesagt, jetzt gehst du erst mal zum Pfarrer und zum Nachbar, ja, und dann redet er drüber und dann wirst du sehen, da gibt es eine Lösung. Da brauchst du nicht den Landtag und den Petitionsausschuss. A, Aber es gibt schon Fälle, wo man so etwa 10%, wo man wirklich sagt, da hat vielleicht der Spielraum, den der Einzelne in der Staatsgewalt hat, also eine Behörde oder eine Polizei, vielleicht doch den zu Ungunsten des Bürgers oder zu Unrecht ausgelegt oder falsch ausgelegt. Mhm. Und da kann man sehr wohl hergehen und korrigieren.
Gut. Wenn dann alle mit zufriedener Gesichter sagen, jetzt gehen wir in der alte Fritz, Entschuldigung, Sie heißen ja Friedrich, aber jetzt gehen wir in der alte Fritz, jetzt trinken wir noch ein Bier, dann haben Sie alle zusammen ein Erfolgserlebnis gehabt.
Also nach der Sitzung des Petitionsausschusses geht man in der Regel nicht zum Bier trinken, weil der Petitionsausschuss tagt überwiegend nicht öffentlich. Mhm. Und zwar einfach deshalb, weil auch dort Persönlichkeitsrechte, sehr oft sensible und persönliche Dinge besprochen werden. Wie kürzlich ging es bei einer Polizistin, die ein Implantat gefördert bzw. bezahlt haben möchte, weil sie dadurch psychologische Probleme sieht und in der Dienst. Das sind Dinge, wo man natürlich nicht öffentlich macht. Aber ich glaube, das, was Sie mit dem Bier trinken meinen, ist, glaube ich, etwas, was völlig unterschätzt wird. Wir sind ja über 130 Abgeordnete. Innerhalb der Abgeordneten geht es sehr menschlich zu. Das ist völlig egal, ob man da jetzt mit der SPD-Kollegen, mit den Grünen oder mit den Schwarzen, man geht sehr anständig miteinander um, sehr kameradschaftlich. Und es werden viele Dinge, die man sich so mal in politischen Auseinandersetzungen ganz hart nimmt, werden aber nicht aufs Persönliche genommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das macht eigentlich auch das aus, was ein Parlament ausmacht. Nämlich zu unterscheiden in der Sache und in der Person.
Dazu gebe ich Ihnen ein Stichwort. Sie waren ja jetzt zweimal häufig in der Zeitung. Einmal hatte Sie großen Besuch, viele schöne Frauen, nicht? Das im Landtag. Haben Sie die rumgeführt und haben denen gezeigt, was alles so gibt und wo auch die Zuschauertribüne ist. Aber das andere sind Schüler. Ein Schüler hat Sie wohl gefragt, wenn ein Zwischenrufer von der AfD, so nach dem Motto, weiß ich jetzt nicht mehr genau, also jedenfalls, was nicht in den Landtag hineingehört. Sie haben jetzt die politischen Parteien, also die alten politischen Parteien, erwähnt. Wie sieht's aus mit der AfD?
Gut, wir wissen, dass wir mit der AfD eine neue Gruppe im Landtag haben, die sicherlich aus bestimmten Gründen, wir wissen, das ist das Thema Asyl, das ist das Thema Flüchtlinge, das ist eine allgemeine Unzufriedenheit mit denen da oben, die haben dadurch hier 22 Abgeordnete in den Landtag. Sie sind meines Erachtens nicht vergleichbar mit, ich habe die Zeit auch erlebt, mit den Republikanern 92 oder gar mit der NPD in den 70er Jahren. Und da wurde die erste Frage natürlich gestellt, wie gehen Sie mit den Kollegen um? Ich habe den Kollegen ganz klar gesagt, eine politische Zusammenarbeit mit den Freien Demokraten und mit mir kann es nicht geben, solange noch ein großer Anteil, ein Anteil sind es 20 oder 30%, eines, ich sage das, braunen Sumpfes, ja, eines nationalistischen, eines antieuropäischen, eines zum Teil an den Rand der Demokratie grenzenden Verhaltens kommt. Mit solchen kann ich nicht zusammenarbeiten. Das sind durchaus auch Kollegen drin, die vielleicht sich am Anfang gar nicht bewusst waren, für wen sie dort kandidieren, sind jetzt im Landtag. Ja, die auch, mit denen geht man anständig um, da sagt man Grüß Gott, oder wie kürzlich in einer Petition es tatsächlich so war, wo er, der Kollege von der AfD Berichterstatter war, und es war eine wichtige Sache, da ist mir das Anliegen des Bürgers wichtiger gewesen, als ich sage, weil er das vorträgt, sondern da geht's auf das Ziel, wie kann ich dem Bürger helfen, und wenn das jetzt halt zufällig von der Verwaltung an einen AfD-Kollegen gegeben wurde zur Bearbeitung, deshalb darf der Bürger natürlich keinen Nachteil haben. Ja, da muss man drüber stehen dann.
Das ist richtig, und das ist auch die einzigste, oder ich sag's mal so, es ist die beste Methode, um mit den Leuten so umzugehen, wie sie es eigentlich nicht erwartet hätte oder so.
Ja, man muss ja an den Fakten, ich brauche Lösungen und nicht Parolen, ich brauche nicht Oberflächlichkeit, sondern muss in die Tiefe gehen, wie ich Probleme lösen kann. Und da muss man den politischen Mitbewerber oder Gegner stellen, immer in der Sache stellen, nicht persönlich.
Das ist sehr gut. Sie haben zwar keine Musik mitgebracht ins Studio, dafür habe ich die mitgebracht. Und jetzt lassen wir einfach mal was laufen, hören wir uns einfach mal was an, was ich Ihnen jetzt anbiete.
Thank you.
So, meine Damen und Herren, das war von Genesis Abacab. Auch wenn dem Herrn Bullinger das vielleicht jetzt nicht gefällt, ich hab's ausgesucht und das hat er jetzt ertragen müssen. Das war jetzt die Rache des kleinen Mannes. Gut, wir haben jetzt einiges erfahren von Ihnen aus der direkten Arbeit im Landtag. Landtag bedeutet ja, wie soll ich denn sagen, erstmal, wenn irgendwas vorbereitet werden muss, ein neues Gesetz oder es muss was abgeändert werden, Bürokratie. Da muss erst was getan werden, da muss gelesen werden, da muss abgeworfen werden. Vielleicht guckt man auch mal, was macht denn der Nachbar, der ist von denen rot, nicht? Was hat denn der auf seinem Plätzchen stehen und dann rauft und ringt man sich zusammen. Ist das so zu sehen?
Also zunächst muss man mal sehen, der Landtag ist nach dem Bundestag letztendlich die zweithöchste vom Volk gewählte Instanz, ist zuständig in unserem Staatsaufbau für viele Dinge, die man gar nicht so sieht im Alltag, vor allem auch in der Umsetzung von Vorschriften aus Brüssel oder aus Berlin. Und wir haben die Aufgabe natürlich als Parlamentarier, Schwerpunkt ist Bildung, ist Wissenschaft, ist Infrastruktur, ist die Umsetzung beispielsweise auch von Bundesrecht in Landesrecht, wo letztendlich, und das ist ganz wichtig, wo letztendlich der Bürger unmittelbar betroffen wird, wenn er ein Haus baut, wenn er beispielsweise eine schlechte Straße hat, wenn es über die Abfall, wenn es über irgendwelche Bildung, über Schuleinrichtungen geht, dann ist es schon wichtig, dass eigentlich die Abgeordneten immer sich im Klaren sind, was bedeutet das im Rathaus, was bedeutet das im Landratsamt. Und deshalb bin ich auch ein Verfechter, ich bin selber jetzt 28 Jahre Gemeinderat in Rot am See und auch im Kreistag demnächst 20 Jahre. Für uns im Landtag ist immer wichtig, im Hinterkopf zu haben, was bedeutet dieser Beschluss für den Bürger? Was bedeutet das für die kleine Kommune in der Umsetzung? Und da schaut man natürlich schon sehr genau hin, welche Auswirkungen das hat. Und da ist es ganz entscheidend wichtig, dass man immer im Gespräch ist mit dem Bürger, mit den kleinen Unternehmen, mit den Beamten im Landratsamt, mit den Bürgermeistern. Nur dann kann man auch eine Politik machen für den Bürger und dafür ist man ja gewählt.
Den Beruf des Politikers, den Sie ausfüllen, haben Sie noch Zeit für irgendwelche Hobbys oder wie sieht es denn aus mit der Familie? Haben Sie da auf Ihrem Schreibtisch dann so ein Bild stehen? Ach ja, genau, das ist meine Frau, das ist mein Sohn, das ist unser Hund, nicht? Und Katz, die hat sich gerade versteckt.
Also man muss eines wissen, wenn man sich entscheidet für die Politik, auch gerade für die Landespolitik, dann ist es nichts für 40 Stunden in der Woche. Bei mir sieht es so aus, dass ich eigentlich, seit ich in Stuttgart bin, das sind jetzt 28 Jahre, es so ist, dass eigentlich die Woche zwischen 70 und 100 Stunden hat. Das heißt, man pendelt zwischen Stuttgart, man ist im Land unterwegs, man ist dann auch mal wieder zu Hause. Und im Augenblick, muss ich sagen, bin ich etwas befreiter, denn unsere drei Kinder sind erwachsen, alle drei sind im Beruf, sind aus dem Haus ausgezogen, sind unterwegs. Und die eine in Mexiko kommt jetzt am 23. mit ihrem Mann, hat einen Mexikaner geheiratet, also man kann auch als Hohenloher Mexikaner heiraten. Das ist also eine sehr schöne Mischung, einen tollen Mexikaner, einen tollen Menschen. In Yucatan wohnen die, selbstständig gemacht und arbeitet auch dort. Aber ich muss sagen, es ist schon so, es ist belastend für die Familie. Man muss wissen, dass man kaum Freizeit und Hobby hat. Ich habe immer Fußball gespielt, Volleyball gespielt, ich habe einen Fischweiher, ich bin gern angeln gegangen. Ich komme eigentlich zu den Dingen, die ich auch gerne mache, eigentlich gar nicht. Das muss man klar sehen, du hast einen Termin am anderen. Und es kommt dazu, dass eine kleine Fraktion wie die FDP, wo wir mal nur 7 Abgeordneten in 70 Wahlkreisen hatten, da hattest du eigentlich 10 zusätzliche Wahlkreise, wo du mit betreuen solltest. Da ist es eigentlich noch schwieriger. Und trotzdem muss ich sagen, ich fühle mich sehr wohl mit der Rolle. Und wir versuchen jetzt auch gerade, dass meine Frau, wenn ich Termin in Stuttgart habe, sage, Mensch, da steht dran, komm mit Begleitung. Ja, da habe ich, dann sage ich, würde es dir gefallen, komm nach Stuttgart, übernacht in Stuttgart, dann kann ich wirklich auch mal abends miteinander. Es gibt ja auch schöne Dinge in der Politik, wo ein normaler Bürger nicht empfänge. Ich war beim Papst, das war ein Ereignis, eine Privataudienz bei diesem tollen Papst, diesem liberalen Papst, diesem kräftigen und innovativen Papst. Das sind so Dinge, da kommst du normalerweise halt nicht so schnell als Normalbürger. Das sind die schönen Zeiten. Aber ansonsten 70 bis 100 Stunden. Häufig bei mir morgen 5:30 raus, um 6 nach Greilsheim, in den Zug, um 8 bist du im Landtag, was vorbereiten, Ausschusssitzungen, Sitzungen, Gespräche, Abend noch irgendwelche Veranstaltungen und dann kommst du wiederum im letzten Zug womöglich um 11 oder der letzte geht um 23.58 Uhr.
Das ist
aber ein ganz schwieriger Zug, wenn dann Schneewehen hat und du noch nach Reubach fahren musst um 2:30 morgens. Aber wie gesagt, man muss es wollen. Man darf darüber nicht irgendwie lamentieren. Du musst es wollen, du willst gestalten, du hast dich dafür entschieden. Da gibt es kein Gejammer oder irgendwie. Klar gibt es mal Punkte, die sagen, muss jetzt die Veranstaltung auch noch sein? Muss das heute sein? Das ist immer das Gleiche, diese Veranstaltung. Da gibt es schon auch, wo die Freude sich begrenzt hält.
Ja, sicher. Wenn Sie sagen, Sie sind 20 Jahre dabei.
28.
28, um Gottes Willen. Das ist so lange sind manche nicht verheiratet.
Oder viermal schon.
Oder so, nicht? Und das ist natürlich dann nach wie vor dann, ja, wie soll ich sagen, immer noch eine große Herausforderung, dem dann doch nachzukommen. Weil wenn Sie draußen unterwegs sind, ich denke, Sie sollten wenigstens, ich sage mal, guck freundlich aus der Wäsche, nicht? Dann muss ja nichts gesagt haben oder so, aber es ist schon, ist schon eine wahnsinnige Herausforderung.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, wenn du in die Politik gehst, du musst die Menschen mögen. Du musst auf die Menschen zugehen und du musst, so wie es Konrad Adenauer mal gesagt hat, es gibt ja die reden dich mal dumm an, beleidigen dich und so. Du musst die Menschen nehmen, wie sie sind. Es gibt keine andere, hat Adenauer gesagt. Und das hilft mir oft mal drüber weg.
Wir haben keine andere. Also ja. Es gibt also ein paar Zitate von dem Adenauer, die ich persönlich also auch kenne. Ja klar, wenn keine anderen Leute da sind, müssen wir halt die nehmen, die wir gerade haben. Ne? FDP, warum ausgerechnet die FDP?
Gut, ich glaube, es ist klar, wenn du Politik machen willst in unserem System, dann musst du zu einer Partei gehen. Wir haben eine Parteiendemokratie. Und dann suchst du dir die raus, wo du glaubst, dass du am meisten von deiner Grundeinstellung unterbringst. Also das heißt, für mich heißt das damals, als ich zur FDP, gut, sicherlich, und der Großvater war sehr liberal, die ganze Familie war liberal, die waren in der Kommunalpolitik unterwegs. Trotzdem, für mich war immer Freiheit und Verantwortung. Freiräume, möglichst nicht zu viel Vorschriften, nicht ideologisch sein. Und wenn ich dann gesehen habe, das Parteienspektrum, ich bin schon über 40 Jahre bei der FDP, bin damals mit 23, glaube ich, bin ich dazugegangen. Und wenn man sich das damals abgeschaut hat, ich bin zur FDP gegangen in einer Zeit, Willy Brandt, Scheel, Genscher, Schmidt, das war damals diese sozialliberale Koalition, das war die Friedenspolitik, die Öffnung Richtung Osten. Und für mich war das da wichtig zu sagen, die anderen haben nicht den Freiraum, nicht die Eigenverantwortung, ganz wichtiger Punkt, auf andere schieben. Das heißt, man hat Grund, wenn man bei einer Partei ist, immer wieder auszutreten. In den 40 Jahren hatte ich 40 Jahre lang jedes Jahr einen Grund zum Austreten. Wenn ich dann umgeschaut habe, wo gehst du dann hin, war die Alternative eben dort, bleibst bei der FDP, unter auch Genscher, unter auch mit Westerwelle, auch jetzt mit Lindner. Das ist einfach der freiheitliche Gedanke, der eigenverantwortliche Gedanke, sich selber erstmal in Pflicht nehmen, bevor man nach anderen schreit, wo einem helfen sollen. Das ist so eine grundliberale Einstellung. Das war meine Entscheidung und die war richtig. Und deshalb habe ich viele Dinge, die auch bei der CDU mir vielleicht genauso gut oder besser gefallen, bei den Grünen das eine oder andere gefällt oder im sozialen Bereich, aber du musst einen Kompromiss machen.
Um das geht's. Also so meine Aussage ist oft die, warum nimmt man nicht die besten Leute aus, die jede Partei hat. Jede Partei hat führende Köpfe oder Querdenker oder wie auch immer und bildet da eine eigene Fußballmannschaft, sage ich jetzt mal so. Wir spielen gegen die alten Herren, die bolzen wir alle runter.
Man muss ja nicht zusammenkaufen wie die Bayern, das ist auch nicht gut.
Ja, nee, aber nee, das nicht unbedingt. Aber warum tun sich in manche, wo man sich sehr schwer tut, also wo man dann denkt, ja Gott, wo dann auch vielleicht mal der Parteikollege sagt, also du wärst da bei denen besser aufgehoben als bei uns, gell?
Also das gibt es immer wieder und ich muss auch sagen, der Parlamentarier, der sollte das Rückgrat haben, sich nicht irgendwie aus Parteiüberzeugungen und über Parteidruck sich zu verbiegen. Ich habe beispielsweise in der Legislatur 2006 bis 2011, das war die erste Legislatur, viermal gegen die Koalition gestimmt, gegen die eigene Regierung, weil ich davon überzeugt war, dass die vier Vorschläge von der Opposition besser wären und besser sind. Ich habe das natürlich dann auch angekündigt. Ich habe das dem Fraktionsvorsitzenden gesagt. Da mache ich nicht mit, aber ich bin auch nicht so feige und verlasse den Plenarsaal, damit ich nicht abstimmen muss, sondern stehe ich hin und sage, ich hätte dieses für besser gefunden und ich stimme heute nicht mit. Mit der eigenen Koalition. Das muss ein Parlamentarier machen und ich glaube, das machen viel zu wenige.
Ja, ist richtig. Sie haben das Stichwort genannt, man muss ein Rückgrat haben. Gell? Es gibt ja heute einen anderen Ausspruch, den ich nicht unbedingt benennen möchte, aber man muss einfach Rückgrat haben, so nach dem Motto, da kann ich jetzt nicht mitziehen mit euch. So nach dem Motto, dich lade mir nachher nicht zum Pudding essen, du kannst heimfahren. Nicht? Da, könnte unter Umständen so sein, muss aber nicht sein. Also wie gesagt, eine eigene Meinung zu haben und die dann auch noch zu vertreten, womöglich ja, gegen die eigene Mannschaft oder gegen die eigenen Leute, das ist, ja, wie gesagt, der Mensch, der hat Charakter, der gefällt mir auch. Wenn mir jetzt die politische Richtung nicht unbedingt gefallen wird, aber das, was der zu Sarah hat oder beziehungsweise was der tut, das macht er mit Leidenschaft.
Ich darf vielleicht eines sagen, das kommt auch immer ein bisschen auf das Wahlrecht an. Und deshalb bin ich ein glühender Anhänger des Landtagswahlrechts Baden-Württemberg mit einer Stimme. Dort wird die Person und die Partei gewählt und du bist nicht angewiesen auf irgendeinen Listenplatz, wo du brav sein musst, damit die Oberen dich auch gut platzieren, dann verlierst du eigentlich dein politisches Gesicht. Und ich bin der Auffassung, dass dieses Wahlrecht mit einer Stimme, ich sage das mal ganz flapsig jetzt, viele wählen den Friedrich Bullinger, obwohl er bei der FDP ist. Einige wählen mich, weil wir nur eine Stimme haben, obwohl ich kandidiere. Die wählen halt dann die FDP. Aber das ist der Punkt. Ich kann meine eigene Meinung vertreten und ich muss täglich, weil ich nicht irgendwo auf einer Liste abgesichert bin, meine Stimme beim Bürger vor Ort abholen. Meine Legitimation, dass ich anstelle des Bürgers, ich bin ja nicht zum Selbstzweck drin, sondern ich bin anstelle der Bürgerinnen und Bürger zeitlich begrenzt für 5 Jahre in Stuttgart und vertrete meine Meinung, die Bürger kennen. Darum haben sie mich gewählt oder nicht.
Gut. Meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten Frauen und Männern aus dieser Region und der ganzen Welt von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Dr. Friedrich Bullinger, FDP-Mann, Mitglied des Landtages in Stuttgart. Nächstes Lied haben wir einliegen. Hören wir es uns einfach an. So, das waren jetzt die Rolling Stones mit Brown Sugar. Mit dem Zucker haben wir es jetzt nicht, sondern ich gebe Ihnen als Stichwort, Herr Bullinger, den ländlichen Raum. Was können Sie uns da dazu erzählen?
Ja, der ländliche Raum, da ist, glaube ich, erstmal zu fragen, was ist ländlicher Raum? Es ist nicht Großstadt, es ist nicht Metropole, aber es ist ein Raum, der beispielsweise, wenn ich jetzt hier unsere Heimat anschaue, Hohenlohe-Franken, das kann genauso Oberschwaben sein oder das Markgräflerland oder auch am See, dann ist es so, dass wir hier natürlich zwischen Nürnberg, einer Metropole, der zweitgrößten Stadt Bayerns, und Stuttgart, die große Metropole mit über 2,5 Millionen, sind wir hier im ländlichen Raum dazwischen. Und das heißt für mich, ländlicher Raum heißt für mich Lebensraum, und der bietet sehr, sehr viel. Im Gegensatz zu dem teilweisen zur Tendenz der Urbanisierung. Jeder möchte in die Großstadt, weil alles so toll in der Großstadt ist. Ich bin der anderer Auffassung. Wenn ich in die Großstadt will, bin ich in einer Stunde von hier in Würzburg, Ulm, Nürnberg oder Stuttgart. Aber ich brauche eine Infrastruktur. Ich brauche ordentliche Bahnverbindungen, ordentliche Straßen. Ich muss hier von Kocher, Jagst und Tauber auch relativ schnell an Bildungseinrichtungen kommen, an Kultureinrichtungen kommen. Und das ist, glaube ich, der ländliche Raum bietet allerdings, und das muss man klar sehen, tolle Arbeitsplätze. Es ist ja nicht so, dass hier Bauern leben, wie vor 200 Jahren, keine Industrie oder vielleicht ein Handwerk, sondern diese Raumschaft, und da muss man sich mal die Wirtschaftspolitik Baden-Württembergs anschauen, diese ländlichen Räume haben in den letzten 30 Jahren immer die niedrigste Arbeitslosigkeit gehabt. Ob das Oberschwaben ist, ob das hier Hohenlohe, Main-Tauber ist, ob das unten die Ecke in Lörrach war, die ländlichen Räume hatten immer die niedrigsten Arbeitslosenzahlen, weil sie eine sehr gute Struktur haben. Wir haben Weltmarktführer hier mit Maschinenbau, wir haben gutes Handwerk, wir haben Industrie, Großbetriebe, aber Industriehandwerk. Wir haben, wenn ich hier schaue, 3 tolle Molkereien im Landkreis. Wir haben Ernährungswirtschaft. Jede 80% der Maultaschen in Deutschland kommen aus Crailsheim. Es kommt Zimmermann-Toast. Es ist gleichzeitig Schlachthof. Es ist die bäuerliche Erzeugergemeinschaft in den Schwäbisch-Elsch. Das heißt, wir haben Ernährungswirtschaft. Wir haben gutes Handwerk. Wir haben mittelständische Betriebe. Wir haben Weltmarktführer in der Verpackung, in der Abfüllung. Das heißt, hier ist alles da. Plus eine tolle Landschaft und eine gute Gastronomie. Und das heißt, dieser ländliche Raum hat Zukunft für mich. Voraussetzung ist, was wir brauchen, ist vor allem ganz, ich sage es jetzt mal ganz übertrieben, das dürfen wir jetzt nicht ganz auf die Waage nehmen. Wenn man einen hat, einen Unternehmer, der hierher will, der ruft bei einem Bürgermeister an, die machen die Wirtschaftsförderung in den Gemeinden, der ruft dort an und das sagt er nicht als erst, wie viel Biotope habt ihr, wie viel Juchtenkäfer habt ihr, kommt der Wolf bald und sonst, sondern der fragt zunächst mal, habt ihr Schulen, habt ihr Kultur, habt ihr gute Arbeitsplätze, habt ihr ordentliche Straßen, kommt man auch schnell in die Großstadt, ist die Bahnverbindung gut und vor allem habt ihr ein schnelles Internet. Das ist für mich die Zukunft, die Digitalisierung des ländlichen Raums. Die Digitalisierung ist für mich die Aorta und die Lebensversicherung der ländlichen Räume. Ich muss im kleinen Dorf im Jagstal, in Unterregenbach, muss ich ein so schnelles Internet haben, dass ich als Maschinenbauingenieur oder als Wissenschaftler mit Sao Paulo und mit Tokio genauso schnell korrespondieren kann und meine ganzen Dinge transportieren kann, die ganzen Wissen transportieren. Das muss sein. Und deshalb, das merken Sie vielleicht, ich bin ein überzeugter ländlicher Raummensch und beides brauchen wir. Und glaube ich, in Baden-Württemberg sehr gut bisher mit am besten aller Bundesländer verteilt in der Wirtschaft. Und da müssen wir ran. Da müssen wir schauen, dass man weiterhin diese Raumschaft hier attraktiv hält. Schulen sind da. Hochschulen haben wir noch Bedarf hier etwas, aber wir sind nebendran. Wenn ich hier die Hohenlohe anschaue, Würzburg, Stuttgart, Heilbronn, Aalen, Ansbach, Mergentheim, Schwäbisch Hall jetzt mit der Außenstelle von einer Hochschule, auch das ist da. Es ist wirklich eine Zukunft für diesen ländlichen Raum und ich habe vielleicht hier mit Sicherheit keinen Feinstaub wie in Stuttgart.
Faszinierend alleine Ihren Ausführungen zuzuhören. Ich kann dem wirklich nur beipflichten. Ich selber hatte ja das für das große Glück oder Vergnügen, dann auch bei diversen Firmen mit dabei zu sein als rasender Reporter. Und das, was Sie gesagt haben, allein die Weltmarktführer, die hier auf relativ kleinem Raum vertreten sind, die expandieren, wo man jetzt, ach, das hat er ja schon wieder neu gebaut, ne? Was war denn da? Und, das ist einfach faszinierend. Und was Thema Feinstaub, also Natur, was man nicht vermutet in dieser Landschaft, wenn man einfach über die Korretalbrücke fährt, ist die Tiefe der Täler, fahren Sie mal ins Bielertal, nicht? Oder ins Korretal oder Jagsal. Es gibt da Schluchten, das hat das ganze Allgäu nicht.
Ja, ich sage immer, wir denken immer Hohenloher Ebene. Das Richtige ist eine Ebene, aber die Ebene hat irgendwo 200 Meter runter ins Korretal und wieder rauf. Und man fährt gerade mal 8 Kilometer zwischen Braunsbach, das ja sehr ungute Zeit hinter sich hat im letzten Jahr mit der Flutkatastrophe, nach Langenburg. Das ist mal 8 Kilometer eben, dann geht schon wieder 150 runter nach Bechlingen. Und das ist diese abwechslungsreiche Landschaft, diese auch Landschaft, die sehr viel Reservate hat, die noch sehr viel Streuobstwiesen hat, die eine abwechslungsreiche hat. Das ist keine Agrarsteppe, wie man es in anderen Ländern teilweise vorgeführt bekommt, sondern dort ist einfach Struktur, dort ist es auch schön, dort machen andere Urlaub. Und wenn du dann natürlich als Ingenieur oder als Hightech oder als Facharbeiter tolle Weltmarktbetriebe hier hast und alles andere drumherum stimmt, ich hatte nie einen Grund wegzugehen. Ich war auch mal in München ein Jahr, ich war auch mal in Göttingen, ich war auch mal schon in Freiburg. Ich kenne auch, was Stadt heißt, aber ich wollte nie dort leben.
Ja gut, Sie sind auch ein Kind des Landes, also beziehungsweise Sie stammen aus der Landwirtschaft, also das, die uns alle versorge, und Sie kennen also dieses, Sie kennen dieses Leben von Grund auf. Sie haben das quasi mit der Muttermilch eingesogen. Das ist ein etwas weiterer, ich bin ja nur ein Reingeplackter. Trotzdem gefällt mir das hier unwahrscheinlich gut. Ich habe das erste Mal, als wir noch auf dem Weiler gewohnt haben, die Jahreszeiten ganz intensiv genossen. Früher hat man in der Schule gelernt, im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt. Und dann hat man gewusst, im Märzen, jetzt geht's wieder in der Landwirtschaft ordentlich zur Sache. Jetzt geht's wieder los. Also es sind so ein paar Dinge, die, die muss man einfach erleben. Die kann man nicht beschreiben oder sich in einem Film mal schnell angucken. Das geht einfach nicht.
Aber es ist Teil der Natur.
Es ist Teil der Natur. Und das ist einfach so das Faszinierende daran. Wir haben jetzt relativ viel gehört über den ländlichen Raum. Die Tage stand in der Zeitung, was allerdings nicht so gut war, die ärztliche Versorgung stimmt nicht mehr. Also sie stimmt nicht mehr ganz. Die Ärzte ringen händeringend für Nachfolger oder für junge Ärzte, die aufs Land gehen. Da will keiner mitziehen. Was können Sie dazu was sagen?
Also zunächst muss man mal sehen, dass es tatsächlich eine gewisse Problematik ist, die Altersstruktur der Hausärzte. Es geht jetzt hier vor allem um Land- und Hausärzte. Wir haben eine gute Versorgung hier in den Mittelzentren mit der Diakonie, Krankenhaus in Schwäbisch Hall. Hier ein tolles, ich bin ja auch Aufsichtsrat und Kreistagsmitglied in Kreizheim, wirklich ein Schmuckkästchen und modernst und best ausgestattetes Krankenhaus. Wir haben allerdings ein Problem sicherlich, dass viele junge Ärztinnen und Ärzte, es werden auch Medizin studieren, vor allem auch immer stärker Ärztinnen, Frauen, die nicht mehr bereit sind aufs Dorf. Das Dorf ist aber kein Dorf, sondern es ist eine Gemeinde mit 5000 Einwohnern, wo in der Regel noch Schulen da sind, wo man auch nicht Stunde braucht, bis man zur Großstadt kommt. Aber man ist da weniger bereit, weil es kommen da verschiedene Dinge zusammen. Zunächst mal ist sicherlich in der Großstadt ist man etwas anonymer. Dort hat man vielleicht mehr Kollegen. Da kann man bestimmte Dinge in der Freizeit besser gestalten, den Beruf. Aber ich sehe immer Beruf auch als Berufung. Und wer den Eskulapstab, ich war auch Sanitäter in der Bundeswehr mal, wer das sieht, der muss auch mit seinen Patienten leben, gerne leben. Und ich glaube, das ist eine tolle Aufgabe, Hausarzt zu sein. Auch heute Wochenenddienst wird eingeteilt. Da bin ich nicht Samstag, Sonntag, Tag und Nacht auch als Hausarzt ansprechbar, sondern die Menschen sind auch dort, glaube ich, wissen, dass man auch seinen Freiraum braucht und seine Freizeit. Viel wichtiger ist vor allem, wenn Ärzte kommen, dass auch der Partner eine angemessene Beschäftigungsmöglichkeit hat. Oft sind es auch mal Ehepaare, dann muss, wo beide Ärzte sind oder sie Lehrerin oder er Lehrer ist oder sehr. Das heißt, man muss schon sehen, dass man im ländlichen Raum immer auch die Familie noch, gerade in der Berufswelt, mit der Selbstverwirklichung im Beruf berücksichtigen. Das, glaube ich, wird schon organisiert. Aber es ist ein Problem. Es sind zu wenig bereit, in den ländlichen Raum zu gehen. Sehr viele, so nach dem Prinzip, in Freiburg, in Heidelberg, studiert, dort an der Uni, dort das zweite Examen gemacht, möglichst dort bleiben. Das ist natürlich ein Problem, wobei man da völlig verkennt, welche Reize der ländliche Raum hat und welche Freiräume auch ein Hausarzt bei allen Pflichten er hat. Viel mehr als in der Klinik, Nachtschicht und 30 Stunden am Stück. Und da muss ich sagen, ich kann eigentlich nur empfehlen, dass derjenige, wo gern selbstverantwortlich, selbst arbeiten möchte, selber sich auch verwirklichen möchte, die Chance des Hausarztes ergreift. Und es gibt eine kleine Hoffnung, es gibt eine Tendenz, neueste Zahlen zeigen, dass man viele junge Menschen hat, die sich die Vorteile des ländlichen Raums ansehen, mal dorthin gehen. Haben wir das Problem auch teilweise bei Lehrern gehabt, die, wo ihr Referendariat, Klammer auf, früher hat man gesagt, in der Pampa gemacht haben, haben es schätzen gelernt. Die sind ihr Leben lang in Geildorf oder in Gera-Bronn geblieben, wo sie vorher gesagt haben, wo ist das? Da will ich nie hin. Ja, und haben dann genau das schätzen gelernt, was ich vorher über den ländlichen Raum dargestellt habe.
Faszinierende Worte. Kann man nur beipflichten und vor allen Dingen auch hoffen, dass also, es muss nicht gleich ein Güterzug kommen oder ein Sonderzug von der Bundesbahn. Es reicht, wenn sich die freien Plätze wieder füllen, wovon einfach auszugehen ist. Es ist einfach so, dieser ländliche Raum, von den Sie ja sehr gut beschrieben haben, der hat was. Das hat was. Klar, man muss sich das, was einem da so gefällt oder einfach, wie soll ich sagen, man muss es erwandern, erleben oder sonst wie. Und es rentiert sich in jedem Fall. Also die Lebensqualität hier mit Kindern zum Beispiel.
Ja.
Ist durch nichts in der Großstadt zu toppen.
Ja, jetzt schauen Sie, ich hatte auch kein Geld im Lotto gewonnen und hatte nichts geerbt. Und trotzdem muss ich sagen, ich konnte mir natürlich, als ich war damals Landwirtschaftsrat, also so ein Verdienstmeister ist wie ein Realschullehrer oder wie vielleicht ein Studienrat. Ich hätte in Stuttgart mir nie ein eigenes Haus, einen Garten leisten können. Ja, wir haben 30 A, wir haben einen Obstbaumbestand dort, wir haben dort Streuobstbestand, wir haben ein Haus gebaut. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich heute das Haus mit dem, das tolle Haus und den tollen Garten, den wir haben und wo die Kinder aufgewachsen sind, wenn ich das heute verkaufen könnte, in Stuttgart wahrscheinlich eine Einliegerwohnung für 80 Quadratmeter kaufen, wo der Balkon auch 1,50 Meter rausgeht zur Straße. Ja, also das heißt, das ist auch eine Chance für junge Leute, für junge Menschen, sich hier zu verwirklichen in ihrem Wohnumfeld mit dem Idee, ein eigenes Haus zu haben, einen eigenen Garten zu haben. Und für Kinder ist das ein Paradies. Das sage ich immer, das ist ein Paradies. Natürlich musst du 2 Autos in der Regel, es gibt halt keine S-Bahn in Reubach und das wird es auch in Michelbach-Lücke nicht geben. Es gibt auch keine U-Bahn. Ja, aber du musst vielleicht fahren. Der ÖPNV ist das ja ganz wichtig. Kann natürlich nicht die letzten kleinen Dörfer so dicht anfahren. Du brauchst natürlich die individuelle Mobilität. Gerne mit Elektroautos, gerne, aber die individuelle Mobilität brauchst du mit einigermaßen vernünftigen Straßen, aber du hast alle Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten dadurch auch.
Sie haben das Stichwort schon genannt, Elektroautos. Denke ich, wird sich, ob er früher oder später, relativ schnell etablieren, gehe ich mal davon aus. Es ist ja jetzt im Moment so ein bisschen auf der Kippe. Und es steht das große Muster hinein. Wir müssen umrüsten. Die Japaner sind ja da immer wesentlich einen Schritt weiter. Die, wie gesagt, deutsche Autoindustrie muss einfach da auch ein bisschen mehr Gas geben.
Gut, jetzt kommt der Naturwissenschaftler und der Wirtschaftsmann Bullinger. Das sage ich Ihnen, 2 ganz wichtige Dinge. Entscheidend ist immer der Einsatz der Primärenergie. Wo kriege ich meine Primärenergie? Wenn ich ein Elektroauto habe oder ein E-Bike, ja, der aus Atomstrom oder Braunkohlestrom kommt, dann ist es kein gutes E-Bike und es ist kein gutes Elektromobil, ja, sondern ich muss immer sehen, entscheidend ist die Effizienz der eingesetzten Primärenergie. Ich brauche möglichst saubere Energie. Ich brauche Energie, möglichst hohen Anteil mit regenerativer Energie. Aber es ist ganz wichtig, ich muss mir überlegen, macht es denn Sinn, dass ich, jetzt machen wir mal so, ich bin 80 Kilo schwer, ich bin ein wenig schwerer, bin 80 Kilo schwer, brauche ich dazu 3,5 Tonnen Metall und Kunststoff, sprich ein großes Auto mit 3,5 Tonnen, um diese 80 Kilo, 100 Kilometer zu bewegen. Das heißt, wie kann ich das organisieren, dass ich mit weniger Energie, das, was ich, nämlich von A nach B zu kommen, muss ich dann auch alles mit dem Fahrzeug machen, sprich bis vor die Theke zu fahren? Kann ich nicht auch mit intelligenten Systemen Mobilität organisieren? Da gibt es so viele Ansätze, wo ich glaube, dass man diese Individualität durchaus ökologisch sinnvoll in der Ökobilanz, man muss von Ökobilanzen ausgehen und nicht von irgendwelchen Zahlen und Ideologien. Und dann, da muss ich sagen, da wird man sehr schnell in Richtung Elektroauto auch kommen. Der Verbrennungsmotor wird noch sehr lange bleiben. Der Verbrennungsmotor braucht, das sind ja, die Ingenieure sind ja sowas von toll. Du kannst mit 3 bis 4 Liter Diesel kannst du eine tolle Bewegungsenergie rauskitzeln, ohne dass du, glaube ich, du natürlich dann Klimaanlage brauchst, pro 100 Kilometer einen Liter mehr. Die ganzen Elektronikzeug, alles den ganzen Zeug, was man dazu drumherum hat, braucht viel zu viel Energie. Man kann das organisieren, der Brennungsmotor werden wir noch lange brauchen und wir brauchen Elektrizität. Und Elektrizität nicht nur, wenn der Wind geht und die Sonne scheint, so müssen sie speichern, das ist der Schlüssel. Und da sehe ich gerade im ländlichen Raum eine Riesenchance. Ich habe selber Photovoltaik vor 20 Jahren drauf gemacht. 8 Cent Pfennig Einspeise, 9 Cent Einspeise. Es war ein Verlustgeschäft ohne Ende. Ich war überzeugt, dass man die Technik fördern sollte. Deshalb habe ich das trotzdem gemacht. Und ich sage Ihnen, auf dem Dach, sind hier in der Gemeinde Roth am See seit 5 Jahren Bundessieger. Wir sind Bundesligasieger bei den Gemeinden von 5 und 10.000 bei Photovoltaik. So viele schwarze Dächer haben wir auf den Pudenstellen, landwirtschaftlichen Flächen. Und trotzdem kann ich noch zusätzlich noch mehr machen in dem Bereich und kann das Auto nutzen als Speicher und Mobilität. Das Zweitauto des ländlichen Raums ist ein Fahrzeug, das 15 bis 30 Kilometer fährt und das nicht jeden Tag. Und damit kann ich Elektromobilität und Speicherung kombinieren und nutzen. Und das heißt, die ganzen Pendler in die Mittelzentren, wenn ich sehe von Roth am See, die fahren nach Crailsheim, die können das Auto abstellen, die Sonne scheint, das Batterie ist voll, abends heim und die Waschmaschine anschmeißen, haben sie immer noch 200 Kilometer Reserve. Entscheidend ist die Batterietechnologie, entscheidend ist vor allem auch die Speichertechnologie. Das, was man mit Hybrid und ähnlichen Dingen macht, halte ich doppelt gemoppelt, halte ich technisch eigentlich nicht für den richtigen Ansatz, sondern wenn Elektromobilität, dann richtig Speicher. Man muss allerdings auch wissen, Batterietechnik muss man auch umweltverträglich machen. Nicht, dass es uns geht wie bei den Atomkraftwerken, dass wir nachher nicht wissen, wohin mit diesem ganzen Batterieschrott. Ja, das muss man auch sehen. Auch das ist ganzheitliches Denken.
Das ist dann die sogenannte Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt was Böses. Ich habe daheim ein Elektrorasenmäher für mein kleines Stück Rasen, was ich da nehmen muss. Und der Nachbar hat einen Benzinmäher. Und der springt nie an. Und ich sage immer, französischer Atomstrom. In meinem Gerät, es geht nichts drüber. Nicht? Mittlerweile hat er sich also auch ein elektrischer Rasenmäher an, weil er konnte den anderen nicht mehr anziehen. Nicht? War so ein bisschen Schmackes da dazu und den hat er einfach nicht. Aber Sie haben sehr einiges jetzt gesagt, also gerade was die Zukunft anbelangt des Stromes. Was halt leider Gottes immer noch ist, man kann den Strom oder die Energie nicht so speichern, was weiß ich, wenn ich einen Pfund Zucker in die Kippe reinkippe, dann bleibt der da drin so lang, bis ich den brauche. Es lässt sich einfach so durch die Batterien, die man jetzt hat oder die man jetzt zur Verfügung hat, noch nicht so 1:1 umsetzen. Also so nach dem Motto, wenn man Durst habe, trinke immer von dem Most nicht. Wenn man kein Durst habe, da stellt man eben in den Kühlschrank oder in den Keller. Also
ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns alle jeder selber an der Nase packt und mal überlegt, wie kann ich mit weniger Energie auskommen. Denn eines geht nicht. Auch unsere Gesellschaft, muss ich ganz klar sagen, ist eigentlich schizophren. Atomkraft, nein, danke, wegen Entsorgung und Gefährlichkeit. Wasserkraft, Durchgängigkeit, Biotope, nein, danke. Windkraft, Verspargelung, nein, danke. Ja. Biogas, nein, danke, stinkt und macht Maislandschaften. Aber alles mit der Elektrizität, alle Annehmlichkeiten möchte ich. Also entscheidend ist, möglichst effizient schauen, wo kann ich Energie sparen, wo kann ich Energie effizient einsetzen und welche Primärenergie verwende ich. Das sind so die Schlüssel. Und da sind wir innovativ und ich glaube, das wird sich sehr schnell zeigen, dass der Markt hier Möglichkeiten hat und im Wettbewerb, wir dürfen es keinesfalls verschlafen, das Autobauerland Nummer 1, Baden-Württemberg und Bayern, vor allem Baden-Württemberg. Dieses Autobauerland wird noch lange Zukunft haben mit dem Verbrennungsmotor, aber sie müssen ganz stark in die Elektro rein, in die Elektromobilität rein. Und da bin ich überzeugt, auch da werden wir wieder aufgrund dieser tollen Ingenieure, der tollen Menschen, dieser Tüftler und Denker und Umsetzer, werden wir da auch wieder die Nase vorne haben.
Davon gehe ich aus. Ich sage immer, ich vertraue vollkommen auf die, ja, ich sag's mal so, auf die deutsche Ingenieurskunst, was die Speicherung von Energie anbelangt, dass man 1:1 dann die, das, was man gespeichert hat, oder dann auch wieder abrufen kann. Also da, ich sag's mal so, ich warte jetzt nicht täglich da drauf, aber ich denke, vielleicht werde ich es noch erleben, nicht? Dass man sagt, also du, da haben wir jetzt was. Im Prinzip ist es ja immer so, es war ganz einfach, nicht? Da muss erst mal drauf kommen. Wir sind fast am Ende mit unserer Sendung, Herr Bullinger. Wenn ich jetzt die gute Fee wäre und Sie hätten einen Wunsch frei, was würde Sie sich wünschen?
Da überraschen Sie mich jetzt, Friedrich. Ich glaube, mein Wunsch wäre, dass vor allem die Menschen mehr Menschlichkeit wieder an den Tag legen. Ich denke an die vielen Konflikte, die wir haben, und auch an die Schöpfung. Und ich erinnere mich sehr genau, ich war am Tag der Schöpfung im heiligen Hallen Roms, habe mir mit dem Papst dieses Ding angehört, was er gesagt hat zur Schöpfung. Und ich glaube, darauf sollten wir uns besinnen. Und das wäre so ein Wunsch, einfach mal überlegen, was ist unser Leben und was können wir beitragen, dass vor allem unsere jungen Menschen, die nach uns kommen, noch eine Welt vorfinden, nicht nur mit Schrott und mit zerstörten Ländern, mit zerstörten Kulturen, wie wir es jetzt gerade in Syrien auch wieder erleben. Das wäre eigentlich der Wunsch, aber da glaube ich, sind wir beide, wir können da nur begrenzt beitragen, aber das wäre der Wunsch, den ich einfach als Politiker habe.
Gut, wie gesagt, meine Fee ist eine arme Fee, die etwas besseren Feen, die haben alle drei Wünsche, nicht? Aber sie wird sich bemühen, da irgendwas auf die Beine zu stellen. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit und für Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten Menschen aus dieser Region und der ganzen Welt, von Radio Störfunk in Greilsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hörten uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast war Dr. Friedrich Bullinger, FDP-Mann, Mitglied des Landtags. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, wünsche Ihnen allen eine gute Nacht, egal von wo aus Sie uns auch zugehört haben, und wünsche Ihnen viel Spaß bei allem, was Sie tun. Ihr Nick aus Greilsheim. No one
Kinder.